Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
So ein Regenwurm, der wirkt ja erstmal ungefährlich. Wenn man ihn denn überhaupt mal zu Gesicht bekommt, dann schlängelt und windet er sich nur rosarot und harmlos auf dem Boden herum, könnte keiner Fliege was zuleide tun. Das denkt man zumindest erstmal. Hier in Deutschland stimmt das auch, aber in Nordamerika, da richten Regenwürmer durchaus Schaden an. Denn sie sind dort nicht heimisch und die Ökosysteme sind nicht auf sie eingestellt. In manchen kanadischen Wäldern gibt es so viele Regenwürmer, dass sie den Insekten schaden. Wieso? Das berichtet Annegret Faber, die sich zunächst aber mal in Deutschland auf die Wurmsuche begeben hat.
Wenn hier Regenwürmer nach dem Regen gestern doch auf dem verdichteten Weg zu finden gewesen sind, so sind sie heute sicher schon von Vögeln dann weggefressen.
Petra Hanso arbeitet im Leipziger Naturkundemuseum und hat sich bereit erklärt, auf Regenwurmsuche zu gehen. Auf einer Wiese hinter dem Museum rammt sie einen Spaten in die Erde. Einen Regenwurm findet sie allerdings nicht so schnell.
Das sind viele Steine, Bauschutt hier. Ich kenne aber die Aussage von früher, dass man den Verkauf von Feldern danach bestimmte, den Preis danach bestimmte, wie viele Regenwürmer sich in dem Feldboden befindet.
Denn Regenwürmer graben sich bis zu einen Meter tief durch die Erde und fressen alles, was sie da finden. Danach scheiden sie nährstoffreichen Boden wieder aus. Der Landwirt Thomas Kaiser hat deshalb schon vor Jahren entschieden,
wir pflügen gar nicht mehr, wir haben den Regenwurm wieder eingeführt.
Er sagt, seit der Regenwurm wieder in großen Mengen auf seinem Feld die Erde durchwühlt, ist die Ernte besser und der Boden nimmt deutlich mehr Wasser auf.
Und dieses Leben, die Regenwürmer, pflügen ja den Boden, also sie ziehen die Stoppeln rein und die Reste rein und kommen ja sozusagen zum Scheißen hoch. Und diese Regenwürmer, die wir erreicht haben, laden oben 280 Kilogramm N ab, Stickstoff pro Hektar. Das heißt, wir haben sehr, sehr, sehr gut biologisch gedüngte Äcker.
Auf dem deutschen Feld ist der Regenwurm also ein Muss. Für kanadische Wälder gilt das aber ganz und gar nicht.
Wir reden, wie gesagt, über eine Gegend, die in Kanada ist. Und wenn man jetzt richtig rauszoomt, sieht man hier, das sind die kanadischen Rocky Mountains hier oben.
Der Biologe Malte Jochum hat Google Maps geöffnet. Er tippt mit seinem Finger auf dem Bildschirm auf eine dicht bewaldete Gegend.
Und an der, was ist das, Südostspitze im Grunde, in der Nähe von Calgary, liegt ein großer Nationalpark, Banff National Park, den man viel auch in Dokumentationen sieht.
Dort war der Forscher vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, kurz EIDIF, letzten Sommer und hat im Rahmen einer Studie Regenwürmer gezählt. Der Biologe öffnet ein Foto. Darauf ist ein sonnendurchflutetes Waldstück zu sehen, der Boden dicht bewachsen. Kräuter, Gras und kleine Büsche sprießen da aus der Erde.
So sieht das an sich aus. Und dann graben wir auf einem Viertelquadratmeter, 50 mal 50 Zentimeter, graben wir 10 Zentimeter tief mit einem Spaten die Erde weg.
Aus diesem blanken Boden lockt er dann die Regenwürmer hervor, indem er eine Wasser-Senf-Mischung draufschüttet.
Wird also 5 Liter draufgekippt, dann sickert das ein und geht in Röhren der Regenwürmer runter. Und wie gesagt, das ist für die etwas unangenehm, die kommen dann hoch und dann kann man sie von Hand absammeln.
Aus einem Quadratmeter kriechen ungefähr 100 Regenwürmer ans Sonnenlicht. Der deutsche Landwirt Thomas Kaiser hätte sich darüber gefreut. Hier im kanadischen Wald hingegen ist das gar nicht gut, sagt Malte Jochum, denn der Wurm kommt hier natürlicherweise überhaupt nicht vor. Deshalb sind die kanadischen Insekten auch nicht darauf eingestellt, einen hungrigen Fresser mehr mit am Tisch zu haben.
Also wir konnten sehen, dass von den Gegenden, wo es quasi noch keine Regenwürmer gab oder so gut wie keine, zu den Gegenden, die wir untersucht haben in diesem Waldstück, wo es die meisten Regenwürmer gab, dass es da eine Abnahme von ungefähr 60% bei der Individuenzahl pro Quadratmeter gegeben hat.
Allerdings frisst der Wurm keine Insekten. Er nimmt ihnen stattdessen das Futter und den Lebensraum. Bei den Pflanzen hingegen sah Malte Jochum keine Veränderungen. Doch wieso entpuppt sich der in Deutschland hochgeschätzte Röhrenbaumeister im kanadischen Wald als Wüstling und Vielfraß? Nico Eisenhauer, der Forschungsgruppenleiter experimentelle Interaktionsökologie am EIDIF, hat schon in den 1990er Jahren in Nordamerika dazu geforscht und erklärt es so.
Wenn Regenwürmer in nordamerikanische Wälder einwandern, dann finden die erstmal dort ein Schlaraffenland vor. Es gibt leckeres, nährstoffreiches Streumaterial im Überfluss sozusagen. Und in den Wäldern, in denen wir vor allem arbeiten und gearbeitet haben, dort gibt es keine großen Konkurrenten zu Regenwürmern. Das heißt, dieses organische Material, das es dort gibt, hat sich über Jahrhunderte bis Jahrtausende angesammelt und ja, der Tisch ist gedeckt für Regenwürmer.
Laut Eisenhower kam der Regenwurm mit den ersten Europäern nach Kanada. Das war im 15. Jahrhundert. Malte Jochum rät aber davon ab, aktiv etwas gegen den Wurm zu unternehmen. Man könne nur abwarten, bis er sich im Laufe der nächsten Jahrhunderte mit seinen Nachbarn einigt. Die Forschung zu solchen invasiven Arten wie dem Regenwurm sei aber sehr wichtig.
In diesem konkreten Fall, in diesem kanadischen Wald, hatte die unterirdische Invasion einen massiven Einfluss auf die oberirdischen Insektengemeinschaften. Und deswegen als Take-Home-Message, wir dürfen auch beim globalen Wandel die unterirdischen Systeme nicht außer Acht lassen.
Und Petra Hanso wird auf der Wiese hinter dem Leipziger Naturkundemuseum doch noch fündig.
Das ist ein kleiner Regenwurm, das ist einer, hier sieht man sein Vorderende.
Der 5 cm lange Wurm ringelt sich auf ihrer Hand, will zurück in die feuchte Erde und steckt stattdessen seinen Kopf zwischen ihre Finger. Dabei kommt eine braune Masse aus seinem Hinterteil, humusreiche Erde mit jeder Menge Nährstoffen. Sie legt ihn vorsichtig zurück in den Boden.
Lassen wir natürlich hier in der Erde in seinem Lebensraum und decken ihn auch wieder ab mit Erde, damit die Amsel, die hier schon in der Nähe ist, ihn nicht erreichen kann.